Du hattest selber das Bild vom kranken Mann am Bosporus ja eingangs schon erwähnt. Und all diese Topoi sind nicht zuletzt Teil einer sehr wirkmächtigen Rhetorik, mit der sich die europäische Einmischung im Osmanischen Reich, vor allem im 19. Jahrhundert, auch hat rechtfertigen lassen.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren. Diese Podcast-Reihe widmen wir Pandemien und Epidemien in der Weltgeschichte. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Weltgeschichte schon sehr anspruchsvoll ist. Diesem Anspruch können wir in einem historischen Seminar und in einem Semester natürlich nicht gerecht werden. Mit der Pest in Moskau 1771 sind wir aber schon an die Ränder Europas, an die Überlappungsbereiche vorgestoßen. Und auch heute werden wir uns mit einem Reich auseinandersetzen, das die vermeintlichen Grenzen Europas überschreitet, mit dem Osmanischen Reich. Wir werden dabei auch Jahrhundertgrenzen hinter uns lassen und uns sowohl das vormoderne Osmanische Reich seit dem 16. Jahrhundert als auch seinen Übergang in die Moderne im 19. Jahrhundert vornehmen. Immerhin etabliert sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ja auch der Topos vom sogenannten kranken Mann am Bosporus. Und auch wenn man dem deutlich positivere Topoi an die Seite stellen könnte, die es zeitgenössisch eben auch gab, war das eine politisch durchaus relevante Stereotypisierung. Über das Osmanische Reich spreche ich heute mit Barbara Henning, die bei uns die Juniorprofessur für Geschichte und Kulturen des Islam im östlichen Mittelmeerraum angetreten hat. Barbara Henning hat zwischen 2006 und 2008 in Halle-Wittenberg Islamwissenschaft, Arabistik und Ethnologie studiert, von 2009 bis 2011 dann den Master of Arts Turkologie in Bamberg studiert und absolviert und von 2011 bis 2013 an einem PhD-Programm Interdisciplinary Near and Middle Eastern Studies an der University of Washington in Seattle teilgenommen. Ihre Forschungen setzte sie dann von 2013 bis 2016 in Bamberg fort und wurde dort 2017 für ihre Arbeit über die osmanisch-kurdische Bedehani-Familie promoviert. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen der osmanisch-kurdischen Geschichte, der Geschichte der arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches und im Bereich imperiale Eliten. Aktuell geht sie zum Beispiel Fragen von sozialer Differenz und Abgrenzungsprozessen im osmanischen Kontext am Beispiel der Nachkommen des Propheten nach. Barbara, willkommen in unserem Podcast Clio auf die Ohren.
Hallo, ja und ganz vielen Dank. Danke für die Einladung und danke vor allem auch für diesen Anstoß, für die Gelegenheit, mich der osmanischen Geschichte durchaus mal aus der Perspektive der Epidemiegeschichte anzunähern. Das war für mich in der Vorbereitung auch wahnsinnig spannend und ich hoffe natürlich, dass wir im Gespräch jetzt auch allen, die uns zuhören, ein bisschen Neugier darauf vermitteln können.
Die erste Frage in diesem Podcast widmet sich in aller Regel der historischen Forschung vor unserer eigenen Corona-Pandemie. Als Historikerinnen und Historiker wissen wir, dass unsere Forschungsinteressen oft von gegenwärtigen Erfahrungen geprägt sind. Welche Konjunkturen kannte denn die historische Forschung zu Krankheiten, Seuchen, Epidemien im Osmanischen Reich vor der Pandemie des Jahres 2020? Und sind dir auch in deiner eigenen Forschung vorher schon Krankheitsfragen begegnet?
Also zunächst kann man sagen, Forschung zu Krankheit, zur Epidemie im Osmanischen Reich gibt es quasi fast schon immer. Aber das wurde nicht unbedingt immer im Mainstream der Forschung stark wahrgenommen, sondern hat sich beschränkt auf das Feld der Medizingeschichte, das vor allem an medizinischen Fakultäten innerhalb der Türkei beforscht worden ist. Und hier ging es zunächst auch erstmal um die Dokumentation von Ereignissen, um die ganz großen deskriptiven Fragen. Wann gab es einen Ausbruch? Wo fand der statt? Wie lange dauert der Pestausbruch an? Wie viele Leute sind betroffen? Und so weiter. Das ist, wie gesagt, gar nicht so stark außerhalb der Türkei wahrgenommen worden. Das bis heute viel zitierte Standardwerk zur Pest im Osmanischen Reich, dann sozusagen der Goldstandard, den hat dann erst im Jahr 1985 der französische Historiker Daniel Pensac vorgelegt und er hat sich beschäftigt schwerpunktmäßig mit der osmanischen Pest im 18. Jahrhundert und hatte dabei sozusagen die Brille, die Perspektive der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, diese Brille hatte er eben auf. Und dem Ganzen glaubte man dann auch in der osmanistischen Forschung ganz lange eigentlich gar nichts mehr hinzufügen zu müssen oder hinzufügen zu können. Und das hat jetzt mehrere Gründe. Denn einerseits ist die Quellenlage nicht ganz so einfach. Die frühe osmanische Geschichte, vor allem im Mittelalter, ist in der Forschungsdiskussion öfter mal als ein regelrechtes schwarzes Loch bezeichnet worden. Und es ist tatsächlich so, dass die zeitgenössischen Quellen, die osmanischen Historiker, über die Pestwellen vor dem 16. Jahrhundert nur ganz, ganz, ganz sporadisch was zu sagen haben. Hinzu kommt, dass man sich, und das habe ich bei euch im Podcast gelernt, wie eben auch in der europäischen Geschichte, gar nicht immer sicher sein kann, dass das, was einem da in den Quellen entgegenschlägt, wirklich die Pest ist, wenn von Krankheiten und Epidemien in irgendeiner Form die Rede war. Und dann kommt noch hinzu, dass hier auch Vorannahmen der Forscherinnen und Forscher eine Rolle spielen, die, wie wir heute wissen, gar nicht unbedingt so sinnvoll und so haltbar waren. Wenn man zum Beispiel ausgegangen ist von einem ganz fundamentalen Unterschied zwischen westlichen Wahrnehmung einerseits und muslimischen Wahrnehmung und Erfahrungen mit der Pest und die beiden als ganz getrennte Stränge, ganz getrennt voneinander behandelt hat und dazu noch davon ausgegangen ist, dass ja die islamische Sichtweise sich vermeintlich über Jahrhunderte hinweg kaum verändert hätte. Und mit der Vorstellung im Hinterkopf liegt es natürlich jetzt überhaupt nicht nahe, nach Mustern, nach Konjunkturen, nach Entwicklungen innerhalb der osmanischen Geschichte, was die Pest betrifft, zu fragen. Und es liegt erst recht nicht nahe, sich für Wissenstransfer, für gemeinsame Erfahrungen in einem erweiterten Mittelmeerraum irgendwie zu interessieren. Man hat sich also in der osmanischen Geschichte, in der Osmanistik ganz lange eigentlich um andere Themen gekümmert. Und man muss sagen, obwohl, wenn man jetzt auf die Ereignisgeschichte blickt, die Pest durchaus eine ganz zentrale Rolle in der osmanischen Geschichte spielt und das eigentlich von Anfang an. Denn die Entstehung des frühen osmanischen Staats, die fällt genau in die Welle der mittelalterlichen Pest im 14. Jahrhundert hinein, in das, was wir als den Schwarzen Tod bezeichnen. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Osmanen davon ganz genauso herausgefordert, ganz genauso geschockt gewesen sind wie ihre byzantinischen Nachbarn, auch wenn uns auf der osmanischen Seite eben die schriftlichen Zeugnisse darüber fehlen. In der Folge, so viel ist zumindest klar, wird die Pest zum ständigen Begleiter, zur Alltagsherausforderung für die osmanische Bevölkerung. Steigende Mobilität, Urbanisierungsprozesse und vertiefte Austauschbeziehungen im Zuge der imperialen Expansion des Osmanischen Reichs tragen dazu bei. Aber auch Umweltfaktoren spielen hier interessanterweise eine Rolle. Denn in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das man als die kleine Eiszeit bezeichnet hat. Und das trifft auch das osmanische Staatsgebiet. Und zwar kommt es hier zu besonders kalten Wintern und insbesondere verheerendermaßen zu besonders trockenen Ernteperioden in der Region. Das hat dann Missernten zur Folge, hat Hungersnöte zur Folge, führt zu einer verarmten, verelendeten Landbevölkerung. Und diese Landbevölkerung weiß sich nun nicht anders zu helfen, als ihr Glück in den Städten zu suchen. Das führt also zu wahnsinnig viel hin und her, zu Bewegung, zu Mobilität innerhalb der Bevölkerung in Anatolien. Und mobile Akteure einerseits, deren Immunsystem durch Mangelernährung geschwächt ist, diese Akteure drängen jetzt in ohnehin schon sehr verdichtete urbane Räume, in denen vielleicht auch nicht die besten hygienischen Bedingungen herrschen. Und das sind natürlich jetzt ideale Bedingungen für den Ausbruch von Seuchen. Und nebenbei bemerkt sind das auch ideale Bedingungen für den Ausbruch von Aufruhr. Und das ist eine etwas andere Geschichte, die unter dem Stichwort der Celali-Aufstände nachzulesen und an anderer Stelle zu erzählen wäre. Beides jedenfalls, Pestausbrüche und jede Menge Rebellion, jede Menge urbanen Aufstand, finden wir in der osmanischen Geschichte im 16. Jahrhundert. Und die Pest hält sich dann in den folgenden Jahrhunderten auch ganz hartnäckig im Osmanischen Reich. Vor allem Istanbul hat sich da zu einem regelrechten Hub, zu einem regelrechten Knotenpunkt entwickelt. Und wenn man dann ins 19. Jahrhundert schaut, dann steht die Pest, stehen Epidemien und stehen Gesundheitspolitik im Zuge von Modernisierungspolitik, zum Beispiel des Tanzimat-Reformprozesses oder aber auch, wenn man nach Ägypten schaut unter Mehmed Ali Pascha, stehen solche gesundheitspolitischen Fragen wieder ganz weit oben auf der Agenda. Und dass die Anwesenheit oder Abwesenheit von Pest gilt dann eben als Ausweis orientalischer vermeintlicher Rückständigkeit und es gilt, die Pest auf dem Weg zu einem modernen Staatswesen auszumerzen, hinter sich zu lassen. Quarantänemaßnahmen werden da implementiert, europäische Experten, Berater, Beobachter werden aktiv. All das, ohne das jetzt alles vertiefen zu können, wird aus diesem Ritt durch die osmanische Geschichte sozusagen einmal quer. Doch eins klar, es gäbe doch jede Menge zu erzählen in der osmanischen Epidemiegeschichte. Es gibt da eine Menge Stoff und trotzdem war das Interesse zumindest bisher relativ gering. Und zum Glück mussten wir Osmanisten jetzt nicht auf die Corona-Pandemie warten, die uns wachrüttelt und sozusagen auf das Thema stößt, sondern das Ganze hat sich spannenderweise schon in den letzten 5 Jahren etwa ganz gründlich geändert. Und zwar sind einerseits neue interdisziplinäre Perspektiven in die Forschung zur Pest im Osmanischen Reich einbezogen worden. Hier sind vor allem Erkenntnisse spannend aus der Archäologie, aus der Paläogenetik. Das ist die eine Seite. Und andererseits sind ganz neue Fragen, ganz neue methodische Ansätze hinzugekommen, die zum Beispiel Fragen aus der Epidemiegeschichte kombinieren mit Umwelt- und Klimageschichte und da ganz neue, interessante Verkettungen und Erkenntnisse auch gefunden haben. Und inzwischen gibt es eine ganze Reihe von spannenden aktuellen Forschungsarbeiten dazu. Lesenswert finde ich vor allem das Buch von Nükhet Varlık. Und was macht Nükhet Varlık? Sie interessiert sich für die Pestausbrüche im Osmanischen Reich im sogenannten langen 16. Jahrhundert und hat herausgefunden, dass diese Pestwellen ganz, ganz eng verknüpft sind mit der imperialen Expansion, mit der Eroberung der Osmanen in genau dieser Periode. Wir sprechen hier von der Regierungszeit Sultan Selims I., Süleymans des Prächtigen. Und genau für diese Zeit kann sie eben Wechselwirkungen aufzeigen zwischen Pest und Empire, zwischen Pest und Empire Building letztlich auch. Und das finde ich persönlich ziemlich spannend. Und Nükhet Varlık gehört dabei dann auch noch zu denjenigen, die sich der Pest nicht nur als einer Reihe von Krankheitsausbrüchen mit jeweils demografischen, mit wirtschaftlichen Folgen zuwenden, sondern sie hat auch angefangen zu fragen nach Wahrnehmungen, nach Erfahrungen der Krankheit, nach Vorstellungen von Ursachen, Prophylaxe, Therapie, Wissensbeständen, die damit in Verbindung stehen, hat also hier einen ganz dezidiert kulturgeschichtlichen Zugriff auch gefunden. Und wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, dass ich ein großer Nükhet Varlık-Fan bin, dann hier nochmal ganz explizit die große Leseempfehlung. Das Buch heißt Plague and Empire und der Titel ist tatsächlich Programm. Und diese neuen Ansätze, nicht nur bei ihr, sondern eben auch bei anderen Forschungsarbeiten, die jetzt in jüngster Zeit erschienen sind, die räumen auch mit einem Phänomen auf, das die klassische Orientalistik, die klassische Geschichte des Islams eine ganze Zeit lang geprägt hat. Und zwar könnte man das bezeichnen als eine Art epistemologischen Orientalismus. Und wenn man das beschreiben sollte, steckt dahinter die Vorstellung, dass solche Krankheiten wie die Pest eben grundsätzlich aus dem Osten, aus dem Orient zu uns kommen, weil Akteure dort vermeintlich rückständig, fatalistisch mit Krankheiten umgehen und Anleitung benötigen, um sich eben hier zu modernisieren und zu verbessern. Und die Anwesenheit bzw. Abwesenheit von Epidemien gerät so zum Maßstab für Zivilisation und Modernität. So eine Sichtweise hat ganz, ganz weitreichende Folgen, hat eine ganz große Langlebigkeit. Du hattest selber das Bild vom kranken Mann am Bosporus ja eingangs schon erwähnt. Und all diese Topoi sind nicht zuletzt Teil einer sehr wirkmächtigen Rhetorik, mit der sich die europäische Einmischung im Osmanischen Reich, vor allem im 19. Jahrhundert, auch hat rechtfertigen lassen. Und abschließend hattest du ja auch noch nach meinen eigenen Berührungspunkten mit Epidemiegeschichte im osmanischen Kontext gefragt. Und die sind jetzt vor allem indirekt. Mir sind zwei Sachen nach längerem Nachdenken eingefallen. Zum einen habe ich mich vor längerer Zeit mal intensiver mit der osmanisch-iranischen Grenzregion beschäftigt. Und ich habe versucht, dort genauer zu verstehen, wie eigentlich die osmanische Verwaltung um die Jahrhundertwende, um 1900, mit dort marodierenden, vor allem kurdischstämmigen Karawanenräubern und Banditen umgeht. Und dabei kam auch immer mal wieder das Thema Cholera, das Phänomen von Quarantäne, von Grenzregimen auf den Plan. Denn die iranisch-osmanische Grenze war in dieser Hinsicht im ausgehenden 19. Jahrhundert wirklich eine Art Hotspot. Das war für mich vor allem zuerst mal praktisch, denn während jetzt die kurdischen Banditenführer und Stammesfürsten sehr, sehr wenig schriftliche Zeugnisse für die Historiker hinterlassen haben, gab es von diesen Akteuren, die da im Gesundheitswesen vor Ort waren, Ärzte in den Quarantänestationen, europäische Beobachter, von denen gab es jede Menge Zeugnisse, teilweise Memoiren in dicker Buchlänge. Und das Ganze hat mir natürlich geholfen, einen lebhaften Eindruck von meinem Schauplatz, von dieser osmanisch-iranischen Grenzregion zu kriegen. In der Rückschau, vor allem jetzt auch nochmal im Nachdenken im Kontext des Podcasts, ist mir natürlich klar geworden, dass beide Problemkomplexe, nämlich die Seuchenbekämpfung und auch die Bekämpfung der Banditen, die Bekämpfung des Karawanenraubs bzw. die Frage der öffentlichen Sicherheit um 1900 etwa in der Region ganz untrennbar zusammenhängen. Denn die osmanische Regierung, die muss sich in beiden Feldern darum kümmern, hier für Ordnung zu sorgen, um vor allem auch noch verstärkte europäische Einmischung, europäische Sanktionen zu verhindern. Und die Europäer, die haben sowohl die Maßnahmen in der osmanischen Gesundheits- als auch in der osmanischen Sicherheitspolitik ganz genau im Blick, fordern hier Reformen, schicken immer wieder Experten in die Region und so weiter. Sowohl Quarantänestationen als auch die ausgebremsten Karawanenräuber kann man also vielleicht verstehen als Symptome eines übergreifenden Konflikts, in dem es geht um Souveränität in dieser Grenzregion, aber auch um Modernisierung, um Reformen und Karawanenraub. Und ja, in dem Fall geht es um die Cholera, aber Epidemien in der Region kann man als zwei mögliche Zugriffe, zwei mögliche Prismen auf osmanische Reformpolitik in diesem Provinzkontext vielleicht betrachten. Und ein allerletzter Punkt, ein anderer, etwas übergreifender Aspekt, der in der Epidemiegeschichte anklingt, aber mich eben auch in meiner aktuellen Forschung begleitet und beschäftigt. Du hast es auch schon erwähnt, sind solche Ideen und Zuschreibungen von Differenz und Andersartigkeit. Und beim Ziehen einer Grenze zwischen uns und den anderen, da spielen eben auch Vorstellungen von Krankheit, Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit, vom vermeintlichen Ursprung bestimmter Epidemien eine ganz spannende Rolle. Man ist in Europa zum Beispiel, insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert, ganz fest davon ausgegangen, die Pest käme aus dem Osten, aus dem Orient, aus den Hafenstädten des Osmanischen Reichs, wo man sich eben aus Unwissenheit und Schicksalsergebenheit der modernen Medizin verweigern würde. Und diese Erzählung, die hat es sogar in die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert geschafft. Die stimmt zwar so gar nicht unbedingt, aber sie war eben sehr wirkmächtig und hat bestehende Gegensätze zwischen Europa und dem Orient verfestigt. Und diese ideengeschichtliche oder begriffsgeschichtliche Perspektive, die finde ich eben auch für meine eigene Arbeit ganz fruchtbar und ganz spannend.
Wir kommen gleich auch direkt nochmal auf die Begriffsgeschichte zurück. Ich würde noch 2-3 Punkte vorher kurz aufgreifen, die du angesprochen hast, die zum Teil auch gewissermaßen Cliffhanger sind zu den Podcasts, die wir schon gehört haben oder noch anbieten werden. Das eine ist der Klimakontext, den wir gestreift haben in den Podcasts zu Moskau im 18. Jahrhundert, zu Wien im 17. Jahrhundert. Diese aufflackernden Pestwellen in ganz Europa haben mit hoher Wahrscheinlichkeit ja durchweg einen klimatischen Hintergrund. Und das ist tatsächlich ein Cliffhanger, denn auf diese Frage werden wir auch im Podcast zur Spätantike, zur Justinianischen Pest mit Andreas Golz zurückkommen. Und das leitet dann direkt zur Begriffsgeschichte über, ist die Frage nach der Pest. Also im Podcast zur Pest in Athen im Peloponnesischen Krieg erfahren wir von Thomas Blank, dass diese Pest gar keine Pest war. Im Podcast zur Justinianischen Pest werden wir wahrscheinlich das Gegenteil lernen. Vielleicht war das die erste echte Pestwelle. Jedenfalls lässt sich der Erreger für diese Zeit nachweisen. Und damit kommen wir aber tatsächlich in das Begriffsfeld. Die Forschung zum Osmanischen Reich ist ja nun auch keine Domäne, kein Privileg von Historikerinnen und Historikern. Du hast das in deinen Ausführungen gerade auch schon aufscheinen lassen. Da tummeln sich, salopp gesagt, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Philologien, in den Religionswissenschaften, auch islamische Theologen, Islamrechtler, Kunsthistoriker, viele andere. Und ein Beispiel, an dem man das vielleicht deutlich machen kann, ist dieses wiederkehrende Stolpern über Begriffsgeschichten, häufig über ganz konkrete, meist arabische Begriffe. In der osmanischen Seuchengeschichte betrifft das etwa die zwei Begriffe, und ich hoffe, ich spreche sie einigermaßen richtig aus, Taun und Waba. Und es betrifft eben auch die Einsicht, dass nicht jede Pest eine Pest sein muss, sondern vielleicht auch etwas anderes sein kann. Kannst du uns dieses Problem, das wir ja in Europa sonst auch vorfinden, für das Osmanische Reich etwas aufdröseln?
Genau, du hast das schon ganz toll zusammengefasst. Epidemiegeschichte, das ist in der Islamwissenschaft und in der islamischen Geschichte wirklich ein ganz echtes Querschnittsthema, denn die ganzen theologischen Konzepte, die Begrifflichkeiten, die Debatten, die es hier eigentlich kontinuierlich seit der frühesten Zeit der islamischen Geschichte gibt, die sind total wichtig, auch für uns als Historikerinnen und Historiker, weil eben auch die osmanischen Autoren, die osmanischen Zeitgenossen immer wieder darauf Bezug nehmen, sich immer wieder mit diesen Debatten auch auseinandersetzen. Aber das ist mir an der Stelle hier ganz wichtig zu unterstreichen, sie setzen sich aktiv auseinander. Es geht nicht darum, dass sie hier eine jahrhundertealte Tradition passiv wiederkäuen würden, wie man das vielleicht in älterer Forschung manchmal findet, sondern eben es ist ein Aushandlungsprozess. Und die zwei ganz zentralen Begriffe, die dabei auftauchen, die hast du jetzt auch schon genannt. Waba oder auf türkisch-osmanisch Weba bezeichnet zunächst mal eine Seuche oder auch eine schwere Infektionskrankheit ganz allgemein. Und Achtung, jetzt wird es ganz verwirrend für alle, die Türkischkurs belegt haben. Denn Weba im modernen Türkei-Türkisch ist die Vokabel, mit der genau spezifisch Pest bezeichnet wird. Das war eben aber im osmanischen Fall nicht so, denn im klassischen Arabischen und im Osmanischen gibt es einen anderen, spezifischeren Begriff für die Pest, und das ist eben Taun. der auch schon genannt wurde. Das Problem, das die Osmanisten haben, das offensichtlich in der europäischen Geschichtsschreibung auch besteht, ist, dass auch die historischen Quellen selber hier nicht immer ganz genau differenzieren, sodass wir eigentlich aufgeschmissen sind und ohne zusätzliche Informationen, die etwa aus der Genetik kommen, wo dann genau identifiziert wird, welcher Erreger war hier am Werk, ohne diese Zusatzinfos können wir gar nicht genau sagen, in welchem Fall spezifisch jetzt die Pest gemeint war. Und ein Beispiel, das das auch anschaulich macht, während der ganzen Pestwellen des 16. Jahrhunderts, da sterben auch immer wieder Angehörige der osmanischen Dynastie und auch Sultan Selim I., federführend verantwortlich für die großen osmanischen Eroberungen zu Beginn des 16. Jahrhunderts und ein ganz wichtiger Wegbereiter für die Errungenschaften seines vielleicht ein bisschen bekannteren Nachfolgers Süleyman des Prächtigen. Auch dieser Selim I., der könnte wohl an der Pest verstorben sein, aber hier hört es eben für uns Historiker auch schon auf. Wir kriegen begriffliche Schwierigkeiten, denn wir wissen einfach nicht ganz genau anhand der Symptome, die da beschrieben sind, ob es die Pest war, die ihn niedergestreckt hat oder möglicherweise eben doch eine andere Infektionskrankheit. Und hier kann nur die Paläogenetik wirklich weiterhelfen und das Problem so ein bisschen im Moment ist, dass da für osmanische Ausgrabungsstätten und osmanische Kontexte einfach noch nicht so viel passiert ist, wie vielleicht für die Antike und wir da nicht so scharfe Aussagen treffen können.
In der historischen Forschung finden wir heute auch die These, dass der Seuchen- und Krankheitsdiskurs quasi zum Genpool der Orientalistik spätestens seit dem 19. Jahrhundert, vielleicht seit dem 18. Jahrhundert gehört. Und du hast eben schon angesprochen, dass es da so ein durchgehendes Stereotyp gibt. Die These scheint aber noch stärker zu sein, dass das eben mit in quasi in die Genese der Orientalistik hineingehört. Das kann damit zusammenhängen, dass schon Reisende in der frühen Neuzeit aus dem Osmanischen Reich von einer erstaunlichen Duldsamkeit der osmanischen Untertanen auch inmitten von Epidemien zu berichten wussten, die sich mit einer besonderen religiösen Lethargie, also einer Art pandemischem Inshallah, erklärten. Und du hast das eben Fatalismus genannt. So sei es beispielsweise aus religiösen Gründen verboten, einer Epidemie durch Flucht zu entgehen, so wie wir das beim Kaiser in Wien gehört haben, weil auch Krankheit Gottes Wille sei. Nun sind uns religiöse Erörterungen, die uns im Rückblick medizinisch nicht hilfreich vorkommen, ja auch aus dem christlichen Europa bekannt. Auch das haben wir am Beispiel der Pest in Wien schon angesprochen. Wie steht es denn jetzt um das vormoderne Osmanische Reich? War Flucht vor der Seuche erlaubt oder verboten? Sehr konkret gefragt. Wer glaubte eigentlich, das entscheiden zu können? Und inwiefern war das dann jeweils tatsächlich religiös oder vielleicht eben doch auch medizinisch begründet?
Genau, du wirfst hier für die Zeitgenossen wirklich die ganz entscheidende moralisch-theologische Frage auch auf. Und um die vielleicht versuchsweise zu beantworten, möchte ich einen dritten ganz wichtigen Schlüsselbegriff ins Spiel bringen, die Idee der Ansteckung, auf Arabisch Adwa. Und hieran haben sich wirklich jahrhundertelang ganz kluge und gelehrte islamische Theologen, osmanische Theologen abgearbeitet. Und sie alle hat diese selbe Frage umgetrieben, ob es denn zulässig ist, aus einem Ort zu fliehen, an dem die Pest ausgebrochen ist. Denn genau zu diesem Fall, so scheint es, gibt es eine Überlieferung des Propheten. Und hier müssen wir eine kurze Klammer aufmachen. Was hat es mit solchen Überlieferungen, sogenannten Hadithen, auf sich? Das sind neben dem Koran ganz zentrale Quellen für die Rechtsfindung im Islam. Das heißt, die sagen wirklich was aus. Da wird auch geprüft, ob die von der Überlieferung her stimmig sind. Und diese Überlieferung ist eben stimmig und die scheint zu untersagen, dass man vor der Pest fliehen soll. Jetzt sagen aber Erfahrungswerte, Common Sense und auch in der frühen Neuzeit sehr geläufige Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit, die sowohl in Europa als auch im osmanischen Raum kursierten und die Ursprünge der Pest eher auf Miasmen, also auf so faulige Ausdünstungen aus dem Boden oder auf schlechte Luft oder Luftbewegungen durch ungünstige Planetenkonstellationen zurückführen. Solche Erfahrungswerte ließen eine Flucht vor der Pest durchaus sinnvoll und völlig angeraten erscheinen. Und in der Folge sehen wir eine ganz intensive Auseinandersetzung um diese Frage in gelehrten Pesttraktaten. Und spannend ist, hier diskutieren die islamischen Theologen, sind die Experten für Hadith, für islamisches Recht. Es sind nicht Menschen mit medizinischer Spezialkenntnis, es sind nicht Ärzte, die sich in diese Traktate, in diese Diskussion einschalten. Aber die islamischen Theologen sind nicht die einzigen, die sich hierzu äußern. Auch unter osmanischen Bürokraten und Verwaltern, denen ja zum Beispiel die Flucht von steuerzahlenden Untertanen überhaupt nicht recht sein konnte, ganz unabhängig mal davon, ob das religiös-theologisch die gerechtfertigt war. Auch unter diesen Akteuren wird das Thema diskutiert. Und zumindest indirekt, zum Beispiel in den Dokumentationen und Reaktionen der Zentralverwaltung, sehen wir auch, dass die Bevölkerung durchaus sehr differenziert reagiert. Dass Leute Gebiete verlassen, sich über Verbote auch hinwegsetzen, dass andernorts zum gemeinschaftlichen Gebet aufgerufen wird. Also die Reaktionen sind hier durchaus sehr unterschiedlich. Und der genaue Blick auf den osmanischen Begriff, der Ansteckung auf die osmanische Debatte darum, zeigt, dass es hier ganz unterschiedliche Interpretationen und eben sich anschließend ganz komplexe Diskurse, ganz komplexe Aushandlungsprozesse gibt. Das führt vor Augen, dass diese in der Forschung lange dominante Vorstellung dieses fatalistischen Osmanen, der sich träge seufzend seinem Schicksal ergibt und dem Tod durch die Pest nun eben mal entgegensieht, dass das Teil einer ganz viel komplexeren Geschichte ist und dass diese Geschichte häufig total verkürzt erzählt wird. Jetzt fragt man sich vielleicht, okay, aber wo kommt dann dieser Topos der Lethargie, den du auch angesprochen hast, angesichts der Pest überhaupt her? Und hier sind tatsächlich die Berichte frühneuzeitlicher europäischer Reisender eine ganz wichtige Spur. Wir haben zum Beispiel den habsburgischen Gesandten, viel zitiert, Busbeck. Der befindet sich während eines Pestausbruchs im Sommer 1559 in Istanbul. Und er flieht quasi umgehend auf die der Stadt vorgelagerten Inseln und schildert dann in seinem Reisebericht die komplette Verwunderung seiner osmanischen Gesprächspartner, seiner osmanischen Ansprechpartner, die alle voller Gottvertrauen, so sagt er, in Istanbul zurückgeblieben sind und überhaupt nicht verstehen können, was ihn jetzt aus der Stadt heraustreibt. Und solche Darstellungen, wie die von Busbeck, die manchmal wörtlich zitiert, manchmal indirekt und ohne Verweisangabe herumgeistern sozusagen in der Literatur, solche Darstellungen, die haben sich als sehr wirkmächtig erwiesen, nicht zuletzt deshalb, weil sie in jüngeren Erzählungen der europäischen Aufklärung, die sich eben, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, ein Bild machen von der Pest, die aus dem Osten kommt und die Osmanen als rückständige Verweigerer naturwissenschaftlicher und medizinischer Erkenntnis schildern, dazu passen diese frühneuzeitlichen Berichte ziemlich gut. Dabei blenden sie aber eine Menge anderer ganz spannender Aspekte komplett aus. Unter anderem blenden sie aus, dass die Zugänge und Vorstellungen von Medizin, und hier ist insbesondere die galenische Medizin gemeint, die sowohl Europäer als auch Osmanen in der frühen Neuzeit hatten, dass das eigentlich ein geteilter Wissensbestand war. Und sie blenden auch aus, dass es Zeugnisse gibt von sehr differenzierter und eben gar nicht passiver Haltung im Umgang mit Krankheiten im Osmanischen Reich. Und ein ganz spannendes Beispiel hierfür ist die englische Reisende und man muss vielleicht sagen Botschaftsgattin Lady Mary Montagu, die sich im 18. Jahrhundert in Istanbul aufgehalten hat. Und sie berichtet davon, wie Kinder ganz gezielt mit einer abgeschwächten Form des Pockenvirus infiziert werden, um so immun zu sein gegen einen schwereren Ausbruch einer Pockenerkrankung. Und spannenderweise ist die Lady Montagu jetzt so überzeugt von dieser Methode, dass sie sogar ihren eigenen Sohn dieser Behandlung unterzieht. In dem Fall kann man also gar nicht sagen, dass die Osmanen den Schuss nicht gehört haben, sondern im Gegenteil, hier sind sie relativ weit vorne mit dabei. Und man merkt so ein bisschen, dass unsere eigenen Vorannahmen uns manchmal dabei im Weg stehen, diese differenzierten osmanischen Reaktionen im Umgang mit der Pest überhaupt wahrzunehmen. Und hier hast du mit deinem Stichwort von dieser Vorstellung eines pandemischen Inshallah ein ganz zentrales Problem schon identifiziert. Die Zeitgenossen, die Reiseberichtsautoren, aber lange Zeit eben auch die Historikerinnen und Historiker, die haben versucht, mit einem Verweis auf den Islam und einem Verweis auf diesen vermeintlich fundamentalen Gegensatz zwischen islamischer und christlicher Religion als universelle, überzeitlich, zeitlos gültige Wahrheit den Umgang mit Krankheiten völlig zu erklären. Und dabei ist aber übersehen worden, dass islamische Traditionen überhaupt nicht monolithisch sind, sondern, wie das osmanische Beispiel auch zeigt, in ständiger Bewegung, in ständiger Aushandlung begriffen. Und wenn man das übersieht, dann ist man in Gefahr, mit Verweis auf den Islam, so wie das heute vielleicht auch manchmal passiert, ganz handstreichartig sämtliche Reaktionen aller muslimischen Akteure in allen Kontexten und Zeiten erklären zu wollen. Und da merkt man sofort, das trägt überhaupt nicht weit. Religiöse Vorstellungen, Bezüge auf den Islam sind immer nur ein Puzzleteil im Umgang mit der Pest. Und auch diese religiösen Traktate, die sind eine normative Quelle, aus der sich nur ganz bedingt Aussagen darüber ableiten lassen, wie Menschen sich wirklich verhalten haben. Wir brauchen also eigentlich auch einen viel kreativeren Umgang mit Quellen, um hier eine nuanciertere, eine differenzierte Sicht zu erlangen. Und aktuelle Forschung geht da auch schon einen Schritt weiter, bezieht zum Beispiel Dichtung hier mit ein, bezieht administrative Quellen zum Umgang mit Pestausbrüchen ein, aber guckt auch nach Zeugnissen, in denen Praktiken traditioneller Medizin oder auch Volksfrömmigkeit solche Sachen geschildert werden.
Die kurze Geschichte mit Lady Mary Montagu, die kann man im Grunde in England vielleicht ganz kurz fortsetzen. Ihre Überraschung geht ja in der Form weiter, dass sie nicht nur über ihre eigene Verwandtschaft nachdenkt, sondern auch in England, zurück in England, versucht die Königsfamilie für diese Inokulation, also dieses Ritzen mit einem abgeschwächten Erreger, zu interessieren. Und sie kämpft dann gegen den Widerstand vor allem männlicher Ärzte, die ihr als Frau auch nicht zutrauen, dass sie wissen könne, wovon sie da redet. Und trotzdem setzt sich das durch, langsam und sicher nicht linear, aber es verbreitet sich in Europa. Der ein oder andere hat vielleicht auch den Moskau-Podcast mit Jan Kusper gehört und mitgenommen, dass Katharina die Zweite beispielsweise sich selbst gegen die Pocken hatte inokulieren lassen. Das ist genau dieses Verfahren. Und dass Katharina eben verwundert war, als sie hörte, dass der französische König Ludwig der 15. 1774 an den Pocken verstarb und sie nicht verstehen konnte, wieso der sich eben nicht hatte inokulieren lassen. Und von der Habsburger Kaiserin Maria Theresia wissen wir, dass sie selbst eine Pockenerkrankung gerade so überlebte, also im Grunde schon im Zuge der Krankensalbung, und danach alle ihre Kinder inokulieren ließ. Also das ist etwas, was sich im 18. Jahrhundert langsam durchsetzt, was sicher auch mit diesem Transfer durch Lady Mary Montagu zu verdanken ist. Womit wir dann aber in Wien wären und etwas aufgreifen können, was wir im Wien-Podcast nur sehr kurz angerissen haben. Das Habsburgerreich errichtete im 18. Jahrhundert einen recht langlebigen sogenannten Cordon Sanitaire, einen riesigen Grenzstreifen von 1900 Kilometer Länge, der militärisch überwacht wurde und dazu diente, Reisende aus dem Osmanischen Reich für 3 bis 12 Wochen festzuhalten, um Infektionsgefahren abzuwehren. Und zwar umso länger, je größer die Gefahr war, also bei grassierenden Epidemien eben länger, und wenn gerade die Gefahr nicht so groß war, dann vielleicht kürzer. Alle Länder sind zu beklagen, sagte beispielsweise ein kaiserlicher Regierungsrat, die mit der Türkei zusammengrenzen, denn sie sind nicht nur unerwarteten Streifereien, sondern auch der leidigen Pest täglich ausgesetzt. Soweit die Theorie. Welche Stereotype leitete diese Habsburger Praxis an? Das bindet so ein bisschen an die Frage an, die wir eben schon zum Orientalismus gestellt haben. Aber wie stellte sich das dann auch aus osmanischer Sicht dar, dass man also auf diesen Grenzstreifen blickt? Lassen sich eventuell auch weitere Intentionen eines solchen Cordon Sanitaire herausarbeiten?
Genau, über die Sicht der Habsburger haben wir vielleicht gerade mit den Reiseberichten auch schon ein bisschen die Diskussion gestartet. Die Sicht ist natürlich überhaupt nicht losgelöst von solchen älteren, in ganz Europa kursierenden Diskursen, Stereotypen über die osmanischen Nachbarn, die hier mindestens seit der frühen Neuzeit unterwegs sind und durch den Buchdruck vor allem auch nochmal eine viel schnellere und viel weiträumigere Verbreitung vor allem auch erfahren haben. Und die Habsburger sind dann noch in der besonderen Situation, dass sie eben eine direkte Grenze zum Osmanischen Reich in Südosteuropa haben. Und Matthias Schnettke hatte ja die Doppelkatastrophe sozusagen des Pestausbruchs in Wien, die der militärischen Bedrohung durch eine osmanische Belagerung unmittelbar vorausgegangen war, schon ausführlich diskutiert. Also dass hier mögliche Invasion und Epidemie oft zusammen diskutiert worden sind, das hattet ihr ja schon festgeklopft sozusagen. Was die habsburgerischen Stereotype betrifft, will ich es deswegen ganz kurz machen. Hier überlagern sich natürlich unterschiedliche Vorstellungen. Einerseits die Idee des Kampfes sozusagen um die universelle Herrschaft, des Kampfes der vereinten europäischen Christen gegen die ungläubigen Türken, hier die Anführungszeichen mitdenken. Das ist natürlich immer verwoben auch mit heilsgeschichtlichen Vorstellungen, wobei die Muslime, die Türken gelten als Vorboten der Apokalypse und so weiter. Das verbindet sich dann mit Vorstellungen über barbarische, rückständige Osmanen, die dem aufgeklärten, zivilisierten Europa von außen als Bedrohung sozusagen entgegenstehen. Das können andere wahrscheinlich besser als ich erklären. Wichtig ist, dass man solche binären Gegenüberstellungen, die vom Osmanischen Reich als dem alleinigen Exporteur von Krankheit ausgehen und Europa hier als zu schützendes Opfer zeichnen, dass man sowas historisieren muss. Und dass eben, wie ich schon gesagt hatte, Erklärungsmodelle, die ausschließlich auf Religion als Erklärungsfaktor abheben, unter dem Stichwort epistemologischer Orientalismus mit viel Vorsicht zu genießen sind. Und spannend für mich ist jetzt die Sicht der Osmanen auf die ganze Sache. Und auch die Osmanen haben tatsächlich eine spezielle und eine vor allem sehr romantisierende Sicht auf die Grenze, auf die Grenzregion. Und wenn wir hier nochmal kurz einen Abstecher in die klassische islamische Sicht machen, dann begegnen uns zwei Konzepte, und zwar das Konzept des Darul Islam, das Haus des Islams, und des Darul Harb, das Haus des Krieges, einer Region unter christlicher Herrschaft, wo gegen Ungläubige Krieg geführt werden darf von Muslimen. Und die Grenze zwischen beiden Gebieten, die ist jetzt in der Vorstellung beweglich. Das ist ein Raum, der verschiebbar ist und ein Raum, der bewohnt wird, bespielt wird von islamischen Grenzkriegern, die sich hier sozusagen Verdienste fürs Jenseits durch Eroberung für den Islam erwerben können. Soweit die frühe islamische Sicht darauf. Und auch die mittelalterliche osmanische Geschichte, die wurde als von solchen ehrenhaften Grenzkriegern, als von solchen Ghazis, nennt man die, geprägte Geschichte erzählt und dann vor allem in der späteren Geschichtsschreibung und auch ja in der Historiografie romantisiert. Und auf diese Aktivitäten und Ausfälle der Grenzkrieger und auf ihre Beutezüge in der Grenzregion, da hebt, glaube ich, auch ein Begriff in deinem Zitat, nämlich der Begriff der Streifzüge oder Streifereien ab. Das sind nämlich genau diese grenzüberschreitenden Beutezüge, von denen da die Rede ist. Spannenderweise ist das hier zu dem Zeitpunkt, wo das Zitat wahrscheinlich formuliert worden ist, schon Anachronismus, weil diese grenzübergreifenden Scharmützel, die gibt es natürlich im 18. Jahrhundert so schon gar nicht mehr. Da ist das schon eine tote Grenze, eine feste, in das Territorium eingeschriebene Grenze. Und diese Vorstellung, auch die osmanische Vorstellung von diesen Grenzkriegern, die blendet natürlich viel pragmatischere Ansätze und andere Register, die die osmanische Außenpolitik ja durchaus hat, zunächst mal aus. Denn wenn man sich den Kontext hier anschaut, dann ist von einer tatsächlichen Bedrohung durch osmanische Invasionen, durch militärische Angriffe, spätestens seit Mitte des 18. Jahrhunderts, ja gar keine Rede mehr. Und was uns beim Entwirren dieser ganzen Narrative der osmanischen, der habsburgischen vielleicht hilft und auch beim Verständnis dieses Grenzraums weiterhelfen kann, ist diesen Raum als eine Zone des Übergangs, als eine Kontaktzone zu begreifen, in der eben im Anschluss an den Frieden von Karlowitz 1699 eine permanente, ganz genau definierte, ins Territorium eingeschriebene Militärgrenze etabliert wird. Und das Ganze hat auf beiden Seiten der Grenze Folgen. Und zwar zunächst mal ganz ähnliche Folgen. Denn auf beiden Seiten der Grenze, auf der habsburgischen und auf der osmanischen, kommt der Zentralstaat deutlich näher. Und die spannenden Konfliktlinien sind, wenn wir vielleicht genauer hinschauen, gar nicht zwischen Habsburgern und Osmanen, sondern vor allem auch zwischen der jeweiligen lokalen Elite und dem näherrückenden Zentrum sozusagen. Markus Koller hat hier von einer Habsburgisierung beziehungsweise ganz analog von einer Osmanisierung dieses Grenzraums gesprochen. Und in beiden Fällen geht es darum, mobile Akteure, den Fluss von Waren, den Fluss von Informationen im Grenzraum stärker zu kontrollieren, dabei gleichzeitig aber den Grenzverkehr grundsätzlich offen zu halten. Und dieser Cordon Sanitaire ist eben genau dafür ein Werkzeug in diesem Prozess. Und diese klare Trennung und auch die Rechtssicherheit, die mit der Grenze einhergeht, das ist auch für die Osmanen vielleicht gar nicht unbedingt von Nachteil, denn so eine klar gezogene tote Grenze bindet natürlich deutlich weniger Ressourcen als eine andauernde militärische Konfrontation. Und du hattest nach über das Gesundheitspolitische hinausweisende Beweggründe für diesen Cordon Sanitaire auch gefragt. Und hier sind natürlich insbesondere wirtschaftliche und vor allem auch ordnungspolitische Beweggründe, und zwar auch wieder auf beiden Seiten der Grenze zu nennen, um eben mobile Akteure vor allem, aber auch Warenströme zu kontrollieren.
Kommen wir zurück zum Osmanischen Reich selbst. Wir haben in den anderen frühneuzeitlichen Podcasts auch schon über ein neues Herrschaftsverständnis gesprochen, das für den Übergang von der Vormoderne zur Moderne vermutet wird. Ein Herrschaftsverständnis, demzufolge ein Herrscher zunehmend auch für die physische Gesundheit seiner Untertanen zuständig sei. Matthias Schnettger hat das für die Habsburger im späten 17. Jahrhundert eher recht vorsichtig zurückgewiesen. Jan Kusper hat das für Katharina die Große im späten 18. Jahrhundert im Russländischen Reich eher bejaht. Lässt sich eine solche Aufgabenübernahme für das Osmanische Reich beobachten? Wenn ja, wann beginnt das? Wann setzt es sich durch? Ich meine, ich hätte eben schon herausgehört, dass man das spätestens, allerspätestens im 19. Jahrhundert auch als zentrales politisches Thema findet.
Genau, also die Frage finde ich total spannend. Ich muss zugeben, dass ich bei der Beantwortung jetzt wahrscheinlich dadurch voreingenommen bin, dass ich eine bestimmte Art Material gut kenne und andere Sachen nicht auf dem Radar habe. Deswegen möchte ich hier auch keine allgemeine Antwort versuchen, sondern eher so eine Art tentatives Stimmungsbild für den osmanischen Fall anbieten, dass auch der osmanische Herrscher zuständig erklärt wird für Moral und Ordnung in seinem Herrschaftsgebiet. Das gibt's auch schon im 16. Jahrhundert. Und darüber lesen wir vor allem was im Umfeld eines Genres, das ich ziemlich gut kenne, der sogenannten osmanischen Ratgeberliteratur. Das ist ein Genre, in dem ist ganz viel die Rede davon, wie die ideale Gesellschaftsordnung, die ideale soziale Hierarchie aussehen soll, welche Rechten und Pflichten die jeweiligen Beteiligten haben, welche Rechte und Pflichten eben auch der Herrscher den Untertanen gegenüber hat. Und spannenderweise gibt es hier auch immer wieder die Analogie zwischen einem funktionierenden Staatswesen und einem gesunden Körper, wo alle Organe, alle Glieder sozusagen reibungslos zusammenspielen, die zur Veranschaulichung solcher ganz abstrakten staatstheoretischen Zusammenhänge dienen soll. Und eng verknüpft mit dieser Aufgabe an den Herrscher, okay, sorge doch bitte für Moral und Ordnung, eng verknüpft damit ist jetzt auch das Problemfeld Epidemie, denn als Ursache für die Pest als einer Strafe Gottes wird ganz explizit eben auch unmoralische Lebensführung, Ausschweifung bestimmter Gruppen oder eben auch des Herrschers selbst angenommen. Das heißt, wenn der Auftrag an den Herrscher ergeht, sorg für Ordnung, sorg für Moral, dann steht da immer auch dahinter, kümmere dich drum, dass keine Pest ausbricht. Das hängt also eng zusammen. Und hier sind schon ganz wichtige ideologische Referenzpunkte angelegt, auch wenn das vielleicht noch nicht unmittelbar in gesundheitspolitische Maßnahmen übersetzt wird, in jedem Fall in der frühen Neuzeit. Trotzdem bin ich in der jüngeren Forschung zur Pest im Osmanischen Reich auch ein bisschen fündig geworden, dass eben seit dem 16. Jahrhundert nicht nur die Pest durch die Expansion des Osmanischen Reichs befördert und ermöglicht wird, sondern dass das Gleiche auch umgekehrt gilt. Nukhet Walik spricht hier von Empire of Plague, Plague of Empire. Also auch das Osmanische Reich und seine politischen Maßnahmen, seine Verwaltungspraktiken werden geformt durch die Herausforderung Pest. Und das passiert eben tatsächlich auch im 16. Jahrhundert verstärkt. An erster Stelle steht hier, dass man versucht, Kontrolle über die Mobilität von Akteuren zu gewinnen, also auch wieder ordnungspolitische Prioritäten. Man versucht, ganz konkrete Dinge wie Begräbnispraktiken zu regulieren, Sauberkeit auf den Straßen vorzuschreiben oder eben auch Vorschriften zu machen zur Ausbildung von Medizinern, solche Sachen. Und das kann man durchaus verstehen und ich würde das vielleicht auch verstehen als eine Vorstufe zu einer Art frühen osmanischen Gesundheitsfürsorge, Gesundheitspolitik. In die gleiche Phase im 16. Jahrhundert fällt übrigens dann auch die Systematisierung medizinischen und auch theologischen Wissens zur Pest. Und das wird auch durch staatliche Patronage und Förderung zum großen Teil ermöglicht. Und vielleicht ein weiterer Punkt, auch die Herrscher selber beziehen sich in ihren Legitimationsdiskursen durchaus auch auf diese Diskussion um Gesundheit und vor allem um Heilung. Und hier können wir vielleicht nochmal auf Süleyman den Prächtigen zurückkommen, dessen Vorgänger ja plötzlich verstorben war, während einer Pestwelle, möglicherweise sogar an der Pest. Und Süleyman dem Prächtigen ist es jetzt ein Anliegen zu betonen, dass mit seinem Regierungsantritt im Jahr 1520 diese Pestwelle wirklich abgeebbt ist. Also es gibt dann wirklich keine Pest mehr, weil seine Herrschaft dadurch unter einem guten, besonders guten Stern und besonders guten Vorzeichen steht. Dass die Pest natürlich trotzdem in Wellen weiter auftritt, ist dann in der Historiografie dann auch nicht immer so klar angesprochen. Also für Herrschaftslegitimationsdiskurse ist das diese Vorstellung vom Herrscher als zuständig für Gesundheit auch ganz, ganz wichtig. Dabei muss man einen wichtigen Unterschied machen, bevor ich ganz kurz auch ins 19. Jahrhundert gucke. In der frühen Neuzeit sind zumindest mal noch nicht alle gesunden bzw. kranken Körper gleich. Und der Sultan und die osmanischen Behörden interessieren sich insbesondere für den Gesundheitszustand von Angehörigen des Haushalts des Sultans, also Angehörigen der steuerbefreiten Askeri-Klasse, die die osmanische Verwaltung und auch eben das Militär stellen. Und die betrachtet werden als direkt zum Haushalt des Sultans gehörig, die quasi sein Brot essen. Und die Gesundheit dieser Gruppe, die wird in besonderem Maße überwacht und dokumentiert. Und wenn zum Beispiel Janitscharen in Ausbildung an der Pest sterben, dann wird das auch dokumentiert, sozusagen als Verlust für die Schatzkammer des Sultanshaushalts. Wenn man jetzt ins 19. Jahrhundert guckt, dann hast du schon richtig geahnt, dann sehe ich hier natürlich ein Kontinuum, dann sehe ich hier Kontinuität zu diesen ersten Auseinandersetzungen mit vielleicht ein paar wichtigen Unterschieden. Ein wichtiger Unterschied ist, dass sich natürlich die Durchschlagskraft der osmanischen Behörden auch über Istanbul hinaus, auch in den Provinzen, erheblich vergrößert hat. Dass zweitens Gesundheitspolitik auch international zu einem ganz wichtigen Anliegen geworden ist und vor allem, darüber hatten wir schon gesprochen, zu einem Lackmustest für osmanischen Reformwillen, für Modernisierungsfähigkeit. Und das führt dann zunehmend auch dazu, dass westlich aufklärerische, naturwissenschaftlich unterfütterte Diskurse über Krankheit und Gesundheit, aber eben auch über Good Governance, über wie soll ein guter Herrscher agieren, dass sowas Einzug hält. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt, spätestens ab den Tanzimat-Reformen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wird dann der osmanische Herrscher auch zuständig für die Gesundheit aller Untertanen und er wird vielleicht noch wichtiger international rechenschaftspflichtig für diese funktionierende Gesundheitspolitik.
Wenn man davon ausgeht, dass sich Epidemien in der Regel eben durch Infektionen ausbreiten, also mit Ausnahmen vielleicht, wir haben in Athen auch die Hypothese für den Peloponnesischen Krieg, dass das vielleicht mit vergiftetem Getreide zusammenhängen kann. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Epidemien regelmäßig Infektionskrankheiten sind und dass Infektionskrankheiten in ihrer Ausbreitung auch auf menschliche Mobilität angewiesen sind, dann ist es kein Wunder, dass zum Beispiel Kriege immer wieder die Ausbreitung von solchen befördert haben, aber auch andere Formen menschlicher Mobilität, wie zum Beispiel grenzüberschreitender Handel. Und das ist ja der Kontext beispielsweise, in dem wir den Cordon Sanitaire des Habsburgerreiches diskutiert haben. Für das Osmanische Reich wird man hier mindestens mal noch zwei weitere ganz besondere Phänomene, gerade der osmanischen Geschichte, diskutieren müssen. Zum einen die regelmäßige Hadsch nach Mekka, die fünfte Säule des Islam, also eine religiöse Pflicht rechtgläubiger Muslime. Und das sind eben nicht nur muslimische Untertanen des Osmanischen Reiches, sondern auch muslimische Untertanen etwa in kolonialen Gebieten, Untertanen Englands, Frankreichs oder der Niederlande. Und wir haben die Existenz regionaler Wallfahrten und Riten, die ebenfalls grenzüberschreitender Natur sein konnten, etwa bei den persischen Schiiten. Wenn diese also zum Beispiel schiitische Stätten im Osmanischen Reich aufsuchten, war diese Herausforderung dem osmanischen Staat bekannt? Und wenn ja, wie reagierte er auf diese Zusammenhänge von menschlicher Mobilität und möglicher Verbreitung von Infektionskrankheiten?
Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Pilgerfahrten, die man übrigens so von wirtschaftlichen Interessen im osmanischen Fall wie in vielen anderen Fällen gar nicht klar trennen kann, denn Pilger haben immer auch was im Gepäck, mit denen sich Geld machen lässt. Pilgerfahrten und die damit einhergehende Mobilität der Akteure über große geografische Räume und auch Entfernungen hinweg, das hat immer wieder in der Geschichte als Brandbeschleuniger sozusagen für Epidemien, für Krankheitsausbrüche gewirkt. Und die heiligen Stätten des Islams, Mekka und Medina, die geraten eben auch in diesem so wichtigen 16. Jahrhundert unter osmanische Vorherrschaft zu einer Zeit der Verdichtung, einer Zeit der Expansion des osmanischen Herrschaftsraums insgesamt, indem man das sprichwörtlich sozusagen vom westlichen Mittelmeer bis an den persischen Golf sich dieser osmanische Raum ausdehnt. Und zu dieser Zeit sind es die Pestausbrüche, die hier Sorge bereiten, und die Pilgerstädte und die Pilgerrouten dienen als Hubs und Kanäle für die Verbreitung des Erregers über ganz große räumliche Distanzen hinweg. Du hattest das schon angesprochen, das geht über den Indischen Ozean zum Beispiel hinaus Richtung Malaysia, Indonesien, in ganz weite Entfernungen teilweise auch. Das Phänomen dieser Pilgerfahrten, das beschränkt sich jetzt aber in der islamischen Welt gar nicht mal nur auf Mekka und Medina. Und das bringt mich sozusagen full circle zurück zu meinem am Anfang erwähnten eigenen Berührungspunkt mit Epidemien im osmanischen Kontext. Und zwar bringt es mich zurück in die Grenzregion zwischen dem Osmanischen Reich und dem Iran und zurück ins 19. Jahrhundert. Und hier ist es jetzt gar nicht so sehr die Pest, sondern eine andere Epidemie, ebenso verheerend vielleicht die Cholera, die den Beteiligten Sorge bereitet. Der Choleraerreger war dabei zunächst mal in Indien aufgetreten, ist dann wahrscheinlich von britischen Akteuren, Kolonialbeamten und Soldaten in die Golfregion in den Süden des Iraks verbracht worden. Im Osmanischen Reich stellt sich das also so dar, es nähert sich eine Cholerawelle und die nähert sich von Osten, von der iranischen Grenze. Und man versucht mit einem Cordon Sanitaire und einem Netz aus Quarantänestationen die osmanische Grenze auch entsprechend zu schützen, aus Eigeninteresse aber eben auch auf Drängen und unter Mitwirkung der europäischen Beobachter. Jetzt stellt man sich vielleicht die osmanisch-iranische Grenze, die sich von der türkisch-iranischen heute in ihrem Verlauf gar nicht unbedingt sehr unterscheidet, stellt man sich diesen Raum vielleicht als einen etwas einsam staubigen Berg, eine einsam staubige Bergregion vor und fragt sich vielleicht, ja, wer soll denn da schon groß entlang gereist kommen und wer soll denn ausgerechnet die Cholera im Gepäck haben? Und es stellt sich nun raus, da kommen tatsächlich eine ganze Menge Leute vorbei, und zwar sind das schiitische Pilger aus dem Iran, die Gräber der schiitischen Imame, die von ihnen besonders verehrt werden, im Irak, in Kerbala und in Najaf vor allem besuchen wollen. Und warum wollen sie das? Sie wollen ihn nicht nur besuchen, sondern es gilt heilsgeschichtlich auch als sehr, sehr vorteilhaft, am Tag der Auferstehung, am jüngsten Tag, sich in der Nähe dieser Imame zu befinden, um ihre Fürsprache zu erhalten. Und aus diesem Grund wollen viele schiitische Gläubige auch in der unmittelbaren Nähe dieser Gräber bestattet sein. Und das führt nun im 19. Jahrhundert zu so einer Art regen Leichenschmuggels über die Grenze hinweg ins Osmanische Reich hinein. Und die Osmanen versuchen das zwar zu regulieren, aber zeitgenössische Reiseberichte dokumentieren, dass diese Vorschriften immer wieder erfolgreich unterlaufen worden sind, dass da Knochen in Getreidesäcken transportiert oder versteckt unter weiten Gewändern die Reise über die Grenze antreten. Und neben dem Schmuggeltalent der schiitischen Pilger dokumentiert diese letzte Episode vielleicht für heute aus der osmanischen Epidemiegeschichte auch nochmals die Verflochtenheit und die große transregionale Dimension aller dieser Phänomene, über die wir gesprochen haben. Wir erinnern uns vielleicht, okay, die Briten in Indien bringen die Cholera Pilgerer in den Persischen Golf. Die iranischen Pilger tragen sie ins osmanische Staatsgebiet. Die osmanischen Behörden sind im engen Austausch mit europäischen, internationalen Stellen, was Anforderungen an Gesundheits- und Quarantänepolitik betrifft. Hier wird ganz anschaulich, was auch in anderen Bereichen gilt. Es geht gar nicht so sehr um Gegensätze, um hermetische Abgrenzung und Differenz, sondern wir finden im Gegenteil oft gemeinsame Herausforderungen. Wir finden Wechselwirkungen, übergreifende Vorstellungen, Wissensbestände, die sich sozusagen auch auf die Reise begeben. Und die Geschichte der Pest im Osmanischen Reich ist von Anfang bis Ende auch immer eine Geschichte, die weit über die eigentlichen Grenzen des Osmanischen Reichs hinausweist und die, wie ich finde, immer dann vielleicht am spannendsten erzählt wird in der Forschung, wenn gerade diese transregionale Dimension auch einbezogen wird.
Damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts über das Osmanische Reich. Ich habe mal versucht, mein eher karges Türkisch zu reaktivieren und sage dir, Barbara, teşekkür ederim. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe auch viel gelernt und ich freue mich auf die nächsten angekündigten spannenden Folgen, die da noch kommen.
Ja, und dann hoffen wir, dass wir auch mit diesem Podcast einen Beitrag leisten konnten. Also zum einen zur gehobenen wissenschaftlichen Unterhaltung, aber auch zum Durchhalten in dieser ja durchaus zermürbenden und schwierigen Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Barbara. Und wir sehen oder wir hören uns dann im nächsten Podcast. Tschüss.